Was Jesus genau in den Sand schrieb, das wissen wir nicht. Wir können eigentlich nur Vermutungen anstellen. Einige denken, dass es eine kurze Liste von Sünden war. Irgendeine kurze Liste. Andere sind davon überzeugt, dass es nicht irgendeine Liste war, sondern sie meinen, Jesus hätte diesen einen Satz gesagt. Diesen einen Satz, den die meisten von uns kennen. Er hätte diesen Satz in den Sand geschrieben. Dieser Satz, der den weiteren Verlauf der ganzen Sache erheblich beeinflusst hat. Wie gesagt, wir wissen es nicht. Was wir wissen, ist, dass Johannes 8, Vers 6 die einzige Stelle in den Evangelien ist, in der berichtet wird, dass Jesus schreibt. Und als er schreibt, ist es noch früh am Morgen. Am Tag zuvor hat es eine lange Diskussion gegeben, wer Jesus ist. Und am Ende von Johannes 7, da spürt man schon, wie der Ton ruppiger wird und wie die Gespräche emotionaler werden. Und jetzt haben die hartnäckigsten Kritiker von Jesus eine Frau mitgebracht, die soeben beim Ehebruch ertappt worden ist. Aber ihnen geht es eigentlich überhaupt nicht um diese Frau. Sie haben einen anderen Plan. Ihnen geht es um Jesus. Sie sind sicher, dass sie Jesus mit Hilfe dieser Frau in eine Ecke drängen können, aus der er nicht mehr unbeschadet herauskommen kann. Die Schriftgelehrten und Pharisäer stellen Jesus eine Falle. So steht es dort. Und die passende Frage zu dieser Falle ist schnell gefunden. Diese Frage ist heimtückisch und sie ist gleichzeitig auch heuchlerisch. Sie fragen nämlich: Meister, diese Frau ist eine Ehebrecherin, sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Jetzt musst du wissen, dass es dieses Gesetz bei Mose tatsächlich gibt, auch wenn nicht sicher ist, ob dieses Gesetz auch angewendet wurde. Und zweitens musst du wissen, dass während der Zeit der römischen Besatzung, und das war während der Lebenszeit von Jesus so, dass während dieser Zeit der römischen Besatzung die Juden niemanden hinrichten durften, außer mit ausdrücklicher Genehmigung der römischen Behörden. Deshalb konnte auch Jesus ja nicht hingerichtet werden, ohne die ausdrückliche Erlaubnis von Pilatus. Sagt Jesus jetzt also, steinigt sie nicht? Dann können ihm seine Gegner vorwerfen, dass er das religiöse Gesetz ignoriert. Sagt er jetzt aber, steinigt sie? Dann können sie ihn bei den Römern verklagen, weil er sich über das römische Gesetz hinwegsetzt. Jesus sitzt scheinbar in der Falle. Aber was er tut, er schreibt weiter in den Sand. Und dann, als sie ihn förmlich dazu zwingen, etwas zu sagen, richtet er sich auf und sagt diesen einen Satz: Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Ich bin sicher, die Kritiker von Jesus, die haben sich im Vorfeld alle möglichen Antworten von Jesus durchdacht, um darauf reagieren zu können. Aber auf diese Antwort waren sie nicht vorbereitet. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Es ist plötzlich eine beklemmende Stille da. Plötzlich öffnen sich die Hände und die Steine fallen zu Boden. Und dann steht dort, dass die Ältesten die Ersten waren, die ihre Hände geöffnet haben. Und dass die Älteren die Ersten waren, die weggegangen sind. Ich denke, es braucht Mut. vielleicht auch etwas Lebenserfahrung, um zuzugeben, dass man selbst nicht sündlos ist. Und dann stehen zum Schluss noch Jesus und diese Frau da. Diese Frau und der eine Mann, der eigentlich den ersten Stein hätte werfen können und ihn nicht geworfen hat. Jesus sagt nicht mehr viel. Schließ mit den beiden Sätzen ab. Dann verurteile ich dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Ich bin sicher, diese Worte sind dieser Frau noch lange im Ohr nachgeklungen. Ich bin sicher, diese Worte hat diese Frau nie vergessen. Und Jesus ist in dieser Situation nicht einfach tolerant. Jesus vergibt. Das sind zwei total verschiedene Dinge. Vergebung heißt nicht, dass Sünde kein Thema mehr ist. Vergebung heißt, dass Gott sich entschieden hat, die Verurteilung außer Kraft zu setzen. Und am Ende dieser Geschichte setzt sich das Leben durch und nicht die Verurteilung und auch nicht der Tod. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Das ist eine Frage zum Nachdenken. Zum Nachdenken darüber, wie ich mich selbst verstehe, und auch zum Nachdenken darüber, wie wir uns als Kirche verstehen. Wenn du schon länger als ein paar Monate zu unserer Kirche gehörst, dann weißt du es schon. Dies hier ist nicht die Kirche der Sündlosen. Und dies hier ist nicht die Kirche derer, die es irgendwie schon schaffen werden, hinkriegen werden, hinbiegen werden. Und das ist auch nicht die Kirche derer, die ein bisschen besser sind als alle anderen. So etwas zu glauben, wäre nichts anderes als ein besorgniserregender Realitätsverlust. Dies hier, das ist die Kirche derer, die wissen, dass jederzeit die Steine fliegen würden, wenn Jesus uns nicht vergeben würde. Immer. Und immer wieder. Und unsere Sehnsucht ist es, dass uns Gott immer mehr zu einer Kirche macht, die eine emotionale und geistliche Heimat für viele Menschen ist. Wir wünschen uns, dass unsere Kirche ein Ort der heilenden Gemeinschaft, der Heilung, der Befreiung, der Sündenerkenntnis, der Vergebung ist. Ein Ort der Hoffnung. Eines unserer Kerngebete zielt genau in diese Richtung. Wir werden später noch auf die Kerngebete zurückkommen. Auf dem Weg zu einer heilenden Gemeinschaft und auf dem Weg zu einem ehrlichen Glauben wirbelt Gott zuerst den Dreck unserer Herzen und den Schmutz unserer Gemeinschaft auf. Dorothee Wittmer, die Zürcher Künstlerin, hat dieses wunderbare Bild geschaffen. Ich kann das gar nicht wirklich rüberbringen. Ich habe es am Ausgang hingestellt, also eine Karte von diesem Bild. Siehst du das dann besser? Wenn Gott durch seinen Geist ein Menschenherz erweckt, eine Gemeinschaft erneuert, eine ganze Stadt, einen ganzen Ort verändern will, dann kommt er mit seiner Heiligkeit und Herrlichkeit wie ein Wirbelwind und wirbelt den Schmutz und den Dreck dieses Herzens und dieses Ortes und dieser Gemeinschaft auf. Dieser Sturm wirbelt alles auf, was Gott nicht gefällt und was Menschen oder Kirchen oder was auch immer davon abhält, in der Bestimmung zu leben, die ihnen Gott gegeben hat. in der Gegenwart von Gott werden unsere Herzen, mein Herz, dein Herz, wird unsere Gemeinschaft gereinigt und geläutert. Und schließlich lässt sich Gottes Herrlichkeit und seine Heiligkeit wie ein Goldregen auf solche Herzen und solche Orte nieder. Du kannst das sehen, wie an einigen Stellen in den Fenstern schon dieses Gold aufleuchtet. Gold, was in der Kunstsprache immer ein Zeichen der Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes ist. Ich glaube, dass Gott bereits damit angefangen hat, mit dem Sturm seiner Herrlichkeit und Heiligkeit unsere Herzen und unsere Kirche aufzuwirbeln. Und was wir schon erlebt haben und was wir gerade erleben, das ist vielleicht erst der Anfang. Vielleicht auch erst die ersten Vorboten von diesem göttlichen Sturm. Und ich sage das gern, ich habe großen Respekt vor diesem Sturm. Aber ich weiß, dass es ein heilender und heiligender und ein kraftvoller Sturm sein wird. Und die Herrlichkeit und die Heilung und die Kraft werden schließlich mehr sein als der Schmutz und der Dreck, der aufgewirbelt wird. Es wird mehr sein. Jetzt fragen wir uns möglicherweise, ja, können wir eigentlich nur hoffend oder bangend diesem Sturm entgegensehen? Können wir einfach nur zuschauen, was jetzt da entsteht? Ich glaube nicht, dass das Gott so macht. Ich glaube, dass er uns alle ganz persönlich mit hineinnimmt. In der Gemeinde geht es darum, dass sich eine Kultur entwickelt, die dieser Geschichte aus Johannes 8 entspricht. Und Paulus hat das in wunderbaren und auch kraftvollen und hoffnungsvollen Worten in Galater 6 beschrieben. Galater 6, Vers 1 bis 5. Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Wer sich jedoch einbildet, er sei etwas Besonderes, obwohl er in Wirklichkeit nichts ist, der belügt sich selbst. Vielmehr soll jeder sein eigenes Tun überprüfen, dann kann er sich mit dem rühmen, was er selbst tut und muss sich nicht mit anderen vergleichen. Jeder hat nämlich seine ganz persönliche Last zu tragen. Dieser Text ist prallvoll von einem Realitätssinn. Und von der Praxisnähe, wie wir sie bei Paulus kennen, das fängt schon beim zweiten Wort an, gell? Da steht nicht, Geschwister, falls sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, als ob man zuerst noch darüber nachdenken müsste, ob so etwas in einer Gemeinde überhaupt noch vorkommt. Hier steht, wenn sich jemand von einem Fehltritt übereilen lässt, wenn, steht hier. Jedes Mal, wenn in meinem Herzen die Frage aufkommt, wie kann dann so etwas in einer Gemeinde geschehen, dann wird damit nur noch deutlich, wie viel Selbstgerechtigkeit und wie wenig Realitätssinn in meinem Herzen stecken. Geh einfach davon aus, dass es jede Art von Fehltritt auch in der Gemeinde gibt. Ob es so etwas gibt, das steht gar nicht zur Frage. Die Frage ist, was wir tun, wenn so etwas geschieht. Und was Paulus hier in Galater 6 macht, das ist eigentlich eine ganz praktische Handlungsanweisung. Wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Die Sicherheitsfragen für Menschen, die helfen wollen, sind eigentlich ganz einfach. Erstens, bin ich sicher, dass ich mich gerade vom Heiligen Geist leiten lasse und nicht von meiner Selbstgerechtigkeit, von meinem verletzten Stolz oder von meiner prophetischen Einbildungskraft oder von was auch immer? Und zweitens, riecht das, was ich mir gerade vorgenommen habe, nach Nachsicht und Sanftmut oder dann vielleicht doch eher nach Überheblichkeit, Besserwisserei und mangelndem Einfühlungsvermögen? Ob du recht hast und ob du eine biblisch wasserdichte Argumentation hast, ist vielleicht nicht völlig gleichgültig, aber es ist bestenfalls zweit- oder drittrangig. Ein Ort der emotionalen Sicherheit und der heilenden Gemeinschaft ist dann die Stichworte Nachsicht, Sanftmut und Zurechtbringen gebunden. So lesen wir das in Galater 6. Und noch etwas schiebt Paulus hier nach. Dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Weißt du, wenn du dir beim besten Willen nicht vorstellen kannst, dass dir eine bestimmte Sache auch selber geschehen könnte, dann bist du mit großer Sicherheit nicht die richtige Person, um mit einer Frau oder mit einem Mann zu sprechen, die von einem Fehltritt übereilt worden ist. Und wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass ich selber in der Gefahr stehe, die Wahrheit zu meinen Gunsten zu beschönigen, wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass auch ich Macht zum Unguten gebrauchen kann und wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass auch ich meiner Frau untreu werden könnte, dann wird sich jedes Mal, wenn so etwas in meinem Umfeld geschieht, in meinem Innern so ein Kopfschütteln ereignen. Und dieses Kopfschütteln wird dazu führen, dass ich mich wenigstens ein ganz bisschen besser und höher fühle als die Person. Und das wiederum wird dazu führen, dass sich meine Stimme um ein Quäntchen verändert. Und das wird der andere untrüglich heraushören. Es braucht Demut, um mir selber einzugestehen, dass auch ich jederzeit versucht werden kann. Es ist leicht, anderen Lasten aufzulegen. Und es ist herausfordernd, mit anderen ihre Lasten zu tragen. Aber genau dazu fordert uns Paulus ja auf. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Kirche zu leben heißt, dass die Lasten meiner Sitznachbarn nicht einfach ihre oder seine Probleme sind. Und unter das Thema Lasten fällt alles, was das Leben einschränkt oder die Freude trübt. Emotionale Abhängigkeit, schulische oder berufliche Herausforderungen, Beziehungen und Eheprobleme, gesundheitliche Beeinträchtigungen, jede Art von Behinderung, finanzielle Probleme, Sorgen mit den Kindern, Konflikte mit den Nachbarn, überfordert sein im Haushalt, diese Liste könnten wir jetzt beliebig verlängern. All diese Dinge sollen wir gemeinsam tragen. Und das heißt nicht, dass ich die Lasten für jemand anderen trage. Das kann möglicherweise auch mal für eine beschränkte Zeit gelten. Vor allem heißt das aber, dass ich die Lasten mit dem anderen zusammentrage. Und wie du nur unschwer erahnen kannst, ist das natürlich nur möglich, wenn ich erstens die Lasten des anderen überhaupt kenne. Und dazu braucht es viel Offenheit, braucht es Ehrlichkeit, braucht es Mut und Demut. Mein Herz, mein stolzes Herz, rät mir immer davon ab, zuzugeben, dass ich an irgendeiner Stelle Hilfe brauche. Es rät mir immer davon ab. Ehrlichkeit kann echt an die Substanz gehen. Und weißt du, wenn die anderen mit ihren drei Kindern scheinbar so locker zurechtkommen, oder wie soll ich dann zugeben, dass ich mit meinem einen Kind oftmals hoffnungslos überfordert bin? Und wenn die anderen das mit den Finanzen so super im Griff haben und noch jede Menge für die Gemeinde spenden können, ist übrigens Thema, das Paulus auch noch anspricht in Galater 6. Wie soll ich dann sagen können, dass ich mit meinem Geld irgendwie nicht auskomme? Da ist so viel heimliche Gebundenheit. Da sind so viele Süchte und Zwänge. Da ist so viel Scheitern. Da sind so viele Lasten, die aus Scham oder aus Stolz oder aus was auch immer nie öffentlich werden. Da ist so vieles. Und dabei könnten einige Lasten und Zwänge so schnell wegschmelzen, wie Schnee in der Sonne schmilzt, wenn sie mit dem Evangelium in Kontakt kommen. Und trotzdem sagt die Bibel nicht, dass sie im Dunstkreis der Kirche sich einfach sämtliche Lasten auflösen werden. Nein. Lasten werden im Umfeld der Kirche gemeinsam getragen. Und das wird nicht von selbst geschehen. Das wird nicht von selbst geschehen. Und dazu ist das Zweite notwendig. Unsere Kirche wird dort zu einer emotionalen und geistlichen Heimat für viele Menschen, wo Liebe, Annahme und Vergebung gelebt werden. Niemand wird offen über seine Beziehungsprobleme reden. Niemand wird seinen Medikamentenmissbrauch zugeben. Niemand wird nur irgendeine Sünde bekennen, wenn er die Steine in den Händen der anderen schon sieht. Niemand, niemand wird das machen. Die modernen Steine, die Steine, mit denen täglich Leute gesteinigt werden, auch in unserem Land, die sind nicht aus Granit, sondern die bestehen aus stiller Verurteilung, aus Ausgrenzung, aus Verachtung, aus Getratsche, aus Verbreiten von Gerüchten, aus Stimmungmache gegen Menschen, aus Vorurteilen und aus vielem mehr. Und das alles hat es in der Kirche viel zu oft gegeben. Auch in unserer Kirche. Auch in unserer Kirche. Es ist Zeit, dass der Wirbelsturm von Gottes Herrlichkeit und Heiligkeit das Schlechte und Böse aufwirbelt. Es ist Zeit, die Hände zu öffnen und die Steine fallen zu lassen. Und in Johannes 8 waren es bezeichnenderweise die Älteren und Ältesten, die zuerst ihre Hände geöffnet haben, die Steine fallen gelassen haben und weggegangen sind. Und vielleicht können wir es ja ein bisschen anders machen als dort in Johannes 8. Vielleicht können wir ja die Hände öffnen, die Steine fallen lassen und dann selbst zu Jesus hingehen und ihm unsere Schuld bekennen. Und weißt du, deine und meine Schuld ist vielleicht nicht Ehebruch, sondern Selbstgerechtigkeit und Geiz. Und üble Nachrede, Narzissmus, Streitsucht, Perfektionismus, Nörgelei oder was auch immer. Lass nicht einfach die Steine los und geh weg. Sondern lass die Steine los und komm zu Jesus. Und lass dir von ihm sagen, ich verurteile dich nicht. Ich vergebe dir. Geh deinen Weg. Sündige nicht mehr. Ich glaube, dass unter Menschen, die diese Worte von Jesus gehört haben und die diese Worte von Jesus immer wieder hören, eine tiefe, emotionale und geistliche Verbindung entsteht. Und die Bibel nennt das Gemeinde oder Kirche. Und dazu sind wir berufen. Wir beten miteinander. Dann verurteile ich dich auch nicht. Ich vergebe dir. Geh deinen Weg. Sündige nicht mehr. Die Worte an dich und mich. Und die Worte an uns als Kirche. Ich vergebe euch. Ich verurteile euch nicht. Geht euren Weg und sündigt nicht mehr. Danke, dass du uns diesen riesigen Horizont auftust, himmlischer Vater. Danke, Jesus, dass du das durch dein Sterben und durch deine Auferstehung überhaupt erst möglich gemacht hast. Wir sind hier vor dir, öffnen unsere Herzen und bitten dich, komm du. Rede neu und frisch zu uns. Berühre unser Herz. Komm mit einem Wirbelsturm und wirble das auf, was dir nicht gefällt und was unserer Berufung im Wege steht. Und lass den Regen deiner Heiligkeit und Herrlichkeit ganz neu über unsere Herzen und über unsere Gemeinde sich ergießen.